Hallo und herzlich willkommen im PodSimple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Wir wollen heute über den Gesundheitsbereich sprechen und dachten uns hierbei, dass es doch sinnvoll wäre, mit jemandem aus der Klinik direkt zu sprechen, der uns berichtet, wie ein Alltag in einer Klinik aussieht, welche Chancen und auch Herausforderungen es gibt und vor allem in Hinsicht auf die Digitalisierung. Siya Uruç, freut mich sehr, dass wir heute diesen PodSimple gemeinsam aufnehmen können. Wir hatten schon lange Gespräche auch allgemein über dieses Thema und dachten uns eigentlich, wieso nehmen wir nicht direkt einen Podcast auf? Ich würde vorschlagen, du stellst dich erstmal einfach mal vor. Wer bist du? Was ist so deine Geschichte? Was machst du aktuell? Und vor allem, wohin gehst du?
Hallo, also vorab erstmal danke für die Einladung, danke für den Podcast. Ich freue mich, teilhaben zu dürfen an diesem Podcast und ich hoffe, damit eine Menge Menschen zu erreichen und den Blickwinkel zu weiten.
Danke.
Zuallererst, mein Name ist Siya Uruç, ich bin 28 Jahre alt und arbeite in einem Krankenhaus in etwas kleineren in Mittelhessen. Die Stadt lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe auch hier studiert vor Ort und bin aktuell in der allgemeinen inneren Medizin tätig als Assistenzarzt. Zu meiner Geschichte mal ganz kurz gefasst, ursprünglich stamme ich aus dem Ruhrgebiet, genauer aus Gelsenkirchen. Ich bin also ein Schalker Jung, auf Kohle geboren.
Da haben wir sogar was gemeinsam. Ich komme ja auch aus der Ecke dort, ne?
Du kommst ja aus Bonn, das ist ja jetzt noch kein richtiges Ruhrgebiet.
Ja, aber tatsächlich, so wie Leute aus Bonn, wir sagen so oft so, ja, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube so, das ist eigentlich, letztendlich sagen wir es nur so, damit wir uns cool fühlen, damit wir irgendwas so haben, Rheinländer.
Damit ihr nicht zu Köln gehören müsst, ja.
Yeah.
Wobei die Kölner sehr sympathische Menschen sind.
Tatsächlich, das stimmt.
Ja, also ursprünglich stamme ich aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Habe da auch 21 Jahre meines Lebens verbracht. Wie ich zur Medizin kam, es war alles ein bisschen zufällig. Ich war eigentlich ein relativ schlechter Schüler, kam auch mit einer Hauptschulempfehlung aus der Grundschule heraus. Mhm. Habe auch ein paar Jahre lang nicht unbedingt den Fokus auf der Schule gehabt, ein bisschen Schule geschwänzt, ein bisschen Scheiße gebaut. So wie es sich halt gehört von einem richtigen Jungen aus dem
Dorf. Spaß im Leben.
Ja, so muss es sein. Dann habe ich immer festgestellt, dass doch ein bisschen Talent da ist und habe mir lange überlegt, was ich denn in meiner Zukunft machen möchte. Mhm. Habe mich dann für die Medizin entschieden. Bisher scheint es so, als wäre es der richtige Weg. Die Tätigkeit an sich macht mir sehr viel Spaß.
Cool.
Rechtlich und infrastrukturell hingegen gibt es einiges, was verbessert werden müsste. Mhm. Vor allen Dingen in Hinsicht auf Arbeitsschutz oder Digitalisierung, um Dinge, Abläufe unkomplizierter und mit weniger Lücken gestalten zu können.
Mhm. Ja, und das ist eigentlich sogar ein sehr guter Einstieg sogar in die nächste Frage. Und zwar, genau, magst du uns vielleicht mal kurz berichten, Stichwort Digitalisierung, wie sieht so der Alltag in der Klinik aus? Wie seid ihr eigentlich schon digital aufgestellt? Genau, was ist so der Status quo?
Also, der Status quo ist zur Information erstmal, zur allgemeinen Information, wie sieht überhaupt der Alltag eines Internisten aus? Ja? Ein Internist ist ja ein Spezialgebiet der Medizin, der sich auf die inneren Organe, vor allem Herz, Lunge, Magen, Darm, Leber, Pankreas spezialisiert hat und sich dort konzentriert. Mhm. Also unser Alltag sieht dann meistens so aus, dass wir um 7.30 Uhr starten mit einer Visite, sozusagen das, was im Volksmund auch bekannt ist.
Ja.
Dort dann in der Regel so 2-3 Stunden verbringen, indem wir uns alle Patienten angucken, die Medikation, die aktuelle Therapie, die Diagnostik, das alles Ganze besprechen. Mhm. Dann kommt ein sehr weiter Teil oder ein großer Teil, wo man viel Bürokratie machen muss, Stichwort Dokumentation, Briefe schreiben, Visiten dokumentieren.
Das macht wahrscheinlich am meisten Spaß, ne?
Das ist gar kein Spaß. Das ist notwendig.
Ja.
Dann ist meistens schon die Mittagspause, wenn mal Zeit dafür ist, eine halbe Stunde, eine Röntgenbesprechung, um die aktuellen Fälle nochmal zu besprechen. Hinterher nochmal eine Oberarzt-Chefarzt-Besprechung, um komplizierte Fälle durchzugehen. Und dann hat man noch meistens so 2-3 Stunden Zeit, sich um die Patienten zu kümmern, Angehörigengespräche zu führen, Patientengespräche zu führen und. Im Endeffekt ist man zwar 9 Stunden auf der Arbeit und die 9 Stunden sind sehr knackig. Man weiß gar nicht, wie schnell die rumgehen.
Okay. Und dann wahrscheinlich in Schichtarbeit, das heißt, dann kommen die anderen Ärzte und sind dann über Nacht
Genau,
da,
bei
oder wie sieht's
uns,
aus?
also es gibt ja in jedem Krankenhaus andere Modelle, habe ich so aus meinem Umfeld mitgekriegt. Bei uns im Krankenhaus ist es so, dass wir im Zweischichtmodell arbeiten, am Wochenende manchmal auch im Einschichtmodell mit 24 Stunden, aber die Regel ist eher 37 bis 16:30 Uhr der Tagdienst, ab 16 Uhr dann bis 9 Uhr morgens überlappen jeweils dann der Nachtdienst, der alleine ist.
Ja, okay, verstehe. Ich komme mal jetzt nochmal drauf zurück, was du gerade gesagt hast. Stichwort Dokumentation. Das ist so ja das Riesenthema eigentlich allgemein in der Pflege, in Kliniken, was auch die Qualität natürlich angeht. Auch bleiben wir auch beim Thema Digitalisierung. Wie digital seid ihr bezogen jetzt auf die Dokumentation? Seid ihr da schon digital?
In puncto Dokumentation sind wir schon soweit digital, das stimmt. Also, ich habe ja angefangen mit der Visite morgens. Da geht man die Patienten durch. Es ist noch viel Aktenform. Heißt, wir haben so Kurven, so nennt man das, in denen Röntgenbilder, Laborergebnisse, Arztbriefe, Konsile und so weiter alles dokumentiert und eingeheftet sind. Aber die Visite an sich machen wir dann doch am PC. Die PCs allerdings sind eher aus der Steinzeit und
No Windows
hängen
XP oder schon ein bisschen?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin noch 7 tatsächlich, aber es ist auch jetzt
Ah.
keine neue Sache. Ich meine, das gibt es ja auch schon seit 12, 13 Jahren, soweit
Ja,
ich mich
schon.
erinnere. Von daher, ja, es ist alles relativ veraltet. Also infrastrukturell ist es eher Schrott, muss man sagen. So, aber ich glaube, es ist generell im Krankenhaus an sich in Deutschland der Fall, nicht nur bei uns speziell. Aber die Visiten dokumentieren wir dann in so einem Programm, in dem wir da halt den richtigen das Register öffnen und dann halt reinschreiben, was der Patient hat, ob der wach ist, ob er Schmerzen hat und und. Und das wird dann so gespeichert. Die Arztbriefe machen wir natürlich auch am PC, drucken die aber auch im Endeffekt aber aus wiederum.
Ach
Heißt, so
was.
richtig digital ist es nicht. Vieles der Dinge, die wir machen, werden zwar am PC ausgefüllt, allerdings aber dann am Ende des Tages wieder am Drucker ausgedruckt, dem
Ach,
Patienten
okay.
vorgelegt, der unterschreibt den Wisch, das wird dann wieder eingeheftet. Und im Nachhinein, wenn der Patient entlassen wurde, wird das erst gescannt und dadurch digitalisiert. Man könnte
Ach
drei
was.
Schritte wegstreichen und hätte damit das gleiche Ergebnis im Endeffekt. Was hätte man gespart? Papier, Zeit, Nerven.
Ja, und natürlich kundenfreundlicher. Ne, weil das genau,
Patienten- und
patientenfreundlich.
bedienungsfreundlicher, also Arzt- und patientenfreundlicher auf jeden Fall. Also ein großer, großer Vorteil wäre das, wenn man Dinge beispielsweise an einem iPad unterschreiben lassen könnte und die damit auch rechtlich wasserdicht wären und haltbar vor dem Richter.
Du hast jetzt sogar eher davon erzählt, wie es dann ist, wenn der Patient jetzt schon da ist, ihr die Visite macht, und dann bis hin zur Entlassung. Wie sieht es eigentlich davor aus? Also, wenn der Patient erstmal in die Klinik kommt, wie sind da die Teilschritte?
Also, ich gehe mal von dem klassischen Beispiel. Du hast einen Notfall, du rufst den Rettungswagen, der Rettungswagen kommt im Krankenhaus an, also der Patient ist im Rettungswagen. Die Krankenkassenkarte wird unten eingelesen an der Pforte und dadurch hast du den Patienten dann eingecheckt, wie im Hotel, und kannst dann auf seine Akte zugreifen, wenn eine Akte existiert. Wenn nicht, legst du eine Akte an. Dann läuft es eigentlich ganz entspannt ab, indem man sich eine Übergabe machen lässt von dem Rettungsdienst, der schon den Patienten kennt und das, was wichtig ist, dir einmal kurz mündlich übergibt. Und dann untersucht man den Patienten, macht die Anamnese und die diagnostischen Schritte, die man braucht, um dann die Therapie einzuleiten. Das ist so der kurze Weg. Was könnte da in dem Zyklus oder in dem Ablauf besser sein? Also vor allen Dingen, aller wichtig wäre, es kommen sehr, sehr viele, ich meine, das Stichwort demografischer Wandel betrifft uns ja alle, komplett Deutschland, und es wird ja nicht besser, sondern eher schlimmer. Der medizinische Fortschritt ist Gott sei Dank so weit jetzt, dass man deutlich, deutlich längere Lebenserwartungen hat. Aber mit dem Alter gehen auch einige Dinge mit einher, die man noch nicht im Griff hat. Beispiel Kind oder auch Altersschwäche, Gebrechlichkeit und. Was sehr, sehr hilfreich wäre, weil ja viele Patienten dann kommen, die zur Ort, Zeit und Person nicht orientiert sind, also nicht wissen, wo sie sind, nicht wissen, welches Datum wir haben und auch nicht wissen, wer sie sind und wie alt die Patienten sind. Diesen Patienten kannst du natürlich nicht fragen, ob er Allergien hat, was sehr
Stimmt.
wichtig wäre, um eine Therapie einzuleiten,
Stimmt.
welche Vormedikation besteht, um auch mal nachvollziehen zu können, ob denn die Symptomatik, die aktuelle, auf die Medikation zurückzuführen ist. Mhm. Und das dritte ist ein sehr wichtiger Punkt, wobei es gibt noch ein paar Punkte, aber als dritter Punkt tatsächlich auch die Vordiagnosen, wenn die mal irgendwo zentral gelistet werden,
ja.
Wie auf, zum Beispiel auf einer Krankenkassenkarte. Das soll jetzt zum nächsten Jahr kommen. Allerdings muss man da auch dazu sagen, wird das in den Krankenhäusern wahrscheinlich relativ schnell ankommen, weil das ja immer die Vorreiter sind in der Medizin.
Ja.
Aber ambulant bei den niedergelassenen Ärzten, Hausärzte, Internisten, Orthopäden und, also die komplette Palette der Niedergelassenen, die soll die technische Umrüstung aus eigener Tasche bezahlen. Und das wird ein Problem.
Ja, also
das könnte auch eine Information meinerseits sein, da will ich mich nicht drauf festlegen, aber es kam vor ein, zwei Wochen mal ein Brief von der Ärztekammer, da wurde das mal kurz thematisiert und ich habe es jetzt auch letztens im Deutschen Ärzteblatt gelesen, dass tatsächlich die Umrüstung aus eigener Tasche bezahlt werden soll. Und das wird die Digitalisierung nicht vorantreiben unbedingt, richtig stark und auch nicht unbedingt rasant, was wichtig ist.
Absolut, absolut. Ja, vor allem so mit dem Hinblick auf so die Sozialgesetzbücher, die dann auch eher ambulant vor stationär natürlich bevorzugen. Und jetzt, wenn es halt eben so heißt, dass dann dennoch, obwohl das eigentlich so verankert ist, die ambulanten Dienste das Ganze eben von der eigenen Tasche so zahlen. Da denke ich mir so, also ist wahrscheinlich natürlich auch gibt es einen finanziellen Hintergrund natürlich dahinter, aber wird schwierig. Also wird schwierig. Wie denkst du jetzt, wie kann man theoretisch dieses Problem eventuell lösen? Oder hast du eventuell so einen Denkanstoß?
Also Pauschallösungen, ohne das richtige Wissen darüber zu haben, wie überhaupt genau die Finanzierung des Gesundheitswesens abläuft, könnten von meiner Seite aus ein bisschen kurz gedacht sein. Deswegen auch diese Angaben oder meine Ideen ohne Gewähr und auch ohne Vollständigkeit. Mhm. Aber ich meine, jeder Mensch in Deutschland muss ja seine Krankenversicherung zahlen. Mhm. Heißt, das ist ja der große Topf, der reinkommt. Und es waren vor ein paar Jahren, lass mich nicht lügen, 320 Milliarden Euro im Gesundheitswesen. Das sind ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Heißt, Geld müsste eigentlich genug sein, da sein.
Mhm.
Und das sollte wirklich von den Krankenversicherungsbeiträgen ohne Nachweispflicht oder sonst etwas passieren.
Mhm.
Heißt, Digitalisierung, wenn man für eine Krankenkassenkarte, worauf Allergien, Medikamente, Vordiagnosen plus auch sehr wichtig, was ich gerade vergessen habe, Patientenverfügung. Weil wenn man im Krankenhaus landet und man ist alt, man kann sich nicht äußern, dann ist es für den Arzt sehr wichtig zu wissen, darf der Patient wiederbelebt werden, darf er auf die Intensivstation, welche Maßnahmen möchte der Patient überhaupt und welche nicht. Weil das Leid des Patienten, der eh schon seit 10 Jahren krank ist, gehen wir mal von einem extremeren Beispiel aus, das will man nicht unbedingt verlängern. Und man will sich auch selbst nicht mit einem Bein in das Gefängnis begeben.
Natürlich.
Deswegen hat man da, wenn 3 Uhr nachts ein Patient kommt, erwischst du niemanden mehr. Niemand, keine Angehörigen, keine gesetzlichen Betreuer, nichts.
Ja.
Von daher, das sind Dinge, die müssen immer eigentlich gewährleistet sein für eine optimale Versorgung.
Einfach.
Für eine optimale Versorgung plus auch um das mein Leben oder das Leben meiner Kollegen.
Unser gemeinsames Leben letztendlich, von jedem Einzelnen letztendlich.
Genau,
okay, kleine Zwischenfrage, wie sieht es also bisher denn aus, also wenn jetzt eben ein Patient um 3 Uhr morgens kommt, der sich halt gar nicht äußern kann, genau, wie sieht es bisher aus?
Dann ist die Kacke am Dampfen, salopp gesagt.
Also
konkretes Beispiel aus meinem Leben, das ist immer so am greifbarsten für alle Beteiligten.
Mhm.
Vor ein paar Monaten, als Corona so angefangen hatte, sich mal so hier auszubreiten, auch wir haben natürlich eine Corona-Station eingerichtet, extra für die Patienten kommen, damit die isoliert werden von den Patienten, die kein Corona haben.
Ja.
Und halt natürlich so Zustände wie in Südeuropa oder aktuell auch in Brasilien oder Amerika zu verhindern.
Mhm.
Kam eine Patientin Samstagabend aus dem Pflegeheim um, lass mich nicht lügen, 11, vielleicht um Mitternacht. Hatte da schon meine 7-8 Stunden Dienst hinter mir. Dann kam die Patientin, das Altenheim hatte mir so einen Überleitungsbogen mitgegeben. Da waren zumindest die Medikamente gelistet und die Diagnosen. Das war schon mal, das waren zwei Vorteile. Allergien standen da nicht, okay.
Ja.
Und eine Patientenverfügung, davon war gar nicht die Rede. Dann haben wir das Altenheim angerufen, keiner geht dran. den gesetzlichen Betreuer angerufen, niemand geht dran. Die Tochter angerufen, niemand geht dran.
Oh mein Gott.
Und die Patientin war mit dem Blutdruck zu niedrig, hatte Fieber, hatte Husten, war sehr gebrechlich, über 80 Jahre alt. Und auch die Frequenz, die Herzfrequenz war über 130, so zwischen 60 und 100 ist normal und ab dann wird es halt so, dann ist man krank. Ja, und das sind so, und auch die Sauerstoffsättigung, die ja sehr wichtig ist, die bei normalen Menschen bei über 95% liegt ohne Sauerstoff, lag bei ihr trotz Sauerstoffgabe bei unter 90%. Heißt, die Frage war, okay, jeden Moment, es kann irgendwas passieren, darf ich sie wieder beleben? Es kann aber auch sein, dass sie auf die Intensivstation muss, darf ich sie da hinlegen? Und all diese Informationen hatte ich nicht. Und dann schwitzt man schon, weil man sieht den Zustand des Patienten. Man weiß ganz genau, auch zur Information für dich, wenn man jemanden intubiert, weil er nicht mehr selbstständig atmen kann, wenn du oder ich intubiert werden, dann kommen wir da noch relativ schnell aus der Sache wieder raus in der Regel. Aber jemand, der schon sehr, sehr alt ist, sich dann noch von der Atmung, also von der Beatmung zu entwöhnen, wieder normal eigenständig atmen zu können, das schaffen die häufiger mal nicht.
Ja, okay. Ja, und wie bist du dann sozusagen dann vorgegangen?
Ja gut, in dem Fall habe ich meinen Hintergrund angerufen, meinen Oberarzt, weil ich persönlich noch ein bisschen zu unerfahren war in dem Moment, in der zu der Zeit noch mit der Situation etwas überfordert war, auch zugegebenermaßen.
Natürlich. Ich glaube, das waren auch, also das sind, glaube ich, über die Corona-Zeit, ich glaube, bei sowas, glaube ich, viele oder jeder, glaube ich, gewesen. Ne?
Alle. Es ist neu, keiner kennt es, es ist ganz normal. Also ich persönlich hatte den Plan geschmiedet, dass ich sie auf Intensivstation legen werde, wenn es sein muss und wenn das Herz stehen bleibt, dass ich mich auch drauf schmeiße, aber also dass ich sie wieder reanimiere.
Also die Masse hast du auf jeden Fall.
Genug Kraft habe ich auch, genau. Yeah. Aber, ich hätte auf jeden Fall sie wiederbelebt, wenn es hätte sein müssen, und ich hätte sie auch intubiert, wenn es hätte sein müssen. Weil solange die andere Angabe fehlt, im Zweifel fürs Leben. Ja. Im Zweifel fürs Leben ist immer die Angabe, die wichtig ist. Aber man weiß es nicht, und hätte man irgendwas übersehen und die Familie hätte mich dann verklagt, weil ich sie wiederbelebt habe, hätte ich vielleicht schlechte Karten gehabt.
Ja, das ist so.
Das ist halt immer so der heilige Gral. Das ist kompliziert.
Das ist allgemein, ich glaube, so bei euch Ärzten ist es immer so das große Problem, dass ihr ja irgendwie immer so mit einem Bein irgendwie schon, wie du schon vorhin selbst gesagt hast, irgendwie so im Knast steht und irgendwie, das macht es, glaube ich, alles ein bisschen schwieriger.
Ja, das Ganze ist wirklich ein bisschen kompliziert. Auch nochmal ein weiteres Beispiel, was sehr häufig eigentlich vorkommt. Alkoholiker, Obdachlose, so ähnliche Menschen, schlecht führbar, wollen keine Hilfe eigentlich, kommen zu den unpassendsten Zeiten und wollen dann irgendwie aufstehen, wollen gehen. Man darf sie nicht fesseln, man darf die Freiheit nicht entziehen, aber sie stören den Ablauf komplett. Und das Personal im Krankenhaus ist jetzt nicht so reichlich, dass man sagen kann, okay, ich stelle jetzt ein, zwei Leute mal ab dafür, dass der Patient nicht anfängt, sich die Nadel rauszuziehen, weil man dem gerade ein Medikament oder Flüssigkeit gibt, um den Alkoholspiegel zu senken. Und auch zum Beispiel versuchen viele Leute, obwohl sie gar nicht mehr gang- und standsicher sind, aufzustehen, wollen weglaufen, haben so eine Tendenz, werden aggressiv gegenüber dem Personal. Und da sind dir dann die Hände gebunden. Du kannst den Patienten nicht fesseln, nur mit einem richterlichen Beschluss oder wenn er instabil ist auf der Intensivstation. Das sind sie aber häufiger nicht. Das ist meistens eher ein persönliches Problem. Werden aggressiv, wollen aufstehen, fallen dann hin, schlagen sich die Köpfe auf und dann hast du wieder das Problem. Du hast deine Fürsorgepflicht nicht komplett wahrgenommen. Da muss man sagen, ist das Recht und die Politik nicht unbedingt auf der Seite der Ärzte.
Ja, okay, verstehe. Okay, und da kommst du jetzt sozusagen mit deinem Denkanstoß von vorhin eben und sagst, und das ist eben der Grund, warum wir eben eigentlich diese ganzen Informationen schon vorab schon haben sollten, beziehungsweise eigentlich müssen, damit wir eben in solchen Fällen eigentlich schon vorinformiert sind.
Also nicht nur das, es sind viele, viele Dinge. Also es gibt viele Gründe, warum. Erstens, wenn alles digital wäre, hätte jeder Patient seine eigene Akte. Und die hätte er immer auf seiner Krankenkassenkarte dabei. Heißt, wenn er irgendwo kommt, es kann ja auch eine banale Sache sein. Ja. Du gehst schwimmen, Schwächeanfall, Muskelkrampf, bist kurz weg, die holen dich wieder zurück, aber du bist halt intubiert, kommst im Krankenhaus an, du lebst noch zwar, aber Keiner weiß, was hast du überhaupt, wer bist du überhaupt? Mhm. Aber deine Krankenkassenkarte hast du immer dabei. Mhm. Was ist alles schon passiert? Ja, das sind wichtige Angaben. Mhm. Oder auch wenn ein Patient kommt mit einer 30-jährigen Krankheitsgeschichte.
Ja.
Kennst du
das? Kann man nicht. Ja, ja, kann man nicht wissen.
Jetzt,
ja,
wo wir die technischen Möglichkeiten haben, mhm, um solche Abläufe zu optimieren und mhm, um lückenlos Daten sammeln zu können,
ja,
die den wichtigen Menschen, oder was heißt wichtige Menschen, den zuständigen Menschen zukommen zu lassen, damit mhm, die optimale Therapie und die perfekte Versorgung für den Patienten gewährleisten können. Warum, ja, sollten wir darauf noch verzichten?
Tatsächlich. Tatsächlich. Wenn wir schon die Möglichkeiten in so einer Zeit tatsächlich haben.
Eben. Die, ja, technischen Möglichkeiten sind da.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ressourcen ist halt so eine Frage, weiß ich nicht. Ich bin nicht für die Finanzen zuständig. Wobei man sagen muss,
Internet. Du hast ja sogar vorhin ja angesprochen mit den, mit den 23 Milliarden, gell?
320, nicht 23.
Ah, ich habe 23 Milliarden verstanden. Okay.
Okay. Hi. Aber es kommt jetzt zusammen, 80 Millionen Einwohner.
Ja, genau, das ist halt, ne? Das, okay, verstehe. So, jetzt mit Blick auf die Uhr würde ich mal langsam zum Richtung Ende kommen. Und bei uns ist es bisher immer so in den Podsimples gewesen, dass wir am Ende unsere Gäste gerne auffordern, eine kleine Message an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mitzugeben. Und genau, es sind ja jetzt einige Gründerinnen und Gründer jetzt dabei, die mithören aus dem sozialen Bereich oder die sich überlegen, so ey, ich möchte eigentlich einen gewissen Mehrwert geben in dieser Branche. Du hast ja jetzt schon eigentlich so die ersten Denkanstöße gegeben, so falls jemand da eine gewisse Idee hat in diesem digitalen Bereich, in diesem besonderen Sektor. Was ist jetzt so deine Message?
Die Message ist, Digitalisierung in der Medizin ist noch in den Kinderfüßen. Macht euch Gedanken, gebt euch Mühe und man kann sehr, sehr viel machen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vor allen Dingen, was so Apps angeht oder mhm, erleichternde Programme angeht, die zu programmieren, da ist noch sehr, sehr, sehr viel aufzuholen und man kann, ja, unglaublich viel damit erreichen.
Sehr gerne. Ja, danke schön auf jeden Fall für diesen Input. Ich glaube also, das Potenzial tatsächlich allgemein in der Gesundheitsbranche ist, wie du gesagt hast, noch lang nicht ausgeschöpft und ich glaube, wir müssen da einfach wirklich selbst das Ganze auch in die Hand nehmen, weil es am Ende einfach für uns alle, glaube ich, in der Gesellschaft einfach gut tun wird. Und vor allem jetzt in Hinsicht, was du vorhin angesprochen hast mit dem demografischen Wandel. Von daher, gut, ich würde auch direkt jetzt hier einfach einen Punkt setzen, Siam.
Darf ich noch eine kurze Sache loswerden?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Also es hat sich alles so angehört, als wäre vieles schlecht. Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich häufig, aber alles in allem, es ist ein super Job. Ich mache ihn gerne und es macht mir Spaß. Das nochmal für den Zuschauer ist wichtig.
Cool, cool. Willst du auch dann sagen, so dass du, so bevor du das Medizinstudium jetzt gestartet hattest, dass du diese Erwartungen, die du hattest, dass sie auch erfüllt wurden, dass du jetzt auch jeden Morgen happy und glücklich und voller Motivation dann auch um 7.30 Uhr da antanzt? Also natürlich, menschlich ist es so, dass wir eh müde sind, aber allgemein.
Eben. Also menschlich gesehen, ich glaube, keiner von uns ist irgendwo um 37 zur Arbeit. Aber ich gehe abends ins Bett und denke mir nicht, oh scheiße, ich muss arbeiten, sondern okay, cool, ich habe morgen Arbeit und ich freue mich darauf.
Cool. Umso mehr ist es wichtig, tatsächlich diesen Bereich auch weiterhin zu fördern. Also sowohl finanziell als auch eben mit unterschiedlichen Tools.
Absolut, absolut.
Okay.
Zum letzten noch. Vor allem Stichpunkt Verwaltung. Mhm. Stichpunkt Verwaltung. Da kann man digital noch sehr, sehr viel rausholen. Und da ist unglaublich viel Potenzial, was, ja, wie du schon sagtest, nicht mal ansatzweise ausgeschöpft wurde.
Ja, ja.
Ich
glaube, das Thema ist an sich riesig, riesig. Sogar einfach nur die Teilprozesse. Und ich würde sogar, also ich glaube, wir werden, das war nicht unser letzter gemeinsamer Podsimpel, ich glaube, wir werden noch einige in Zukunft aufnehmen, wenn du natürlich gerne Lust hast. Ich glaube, da können wir über sehr, sehr vieles noch reden.
Genau. Ich hoffe, damit erreichen wir viele Menschen und
hoffe ich auch.
Beitragen dazu, dass die Medizin in Deutschland auch mal vorankommt.
Okay, alles klar. Also, Sia, danke dir und dir noch einen schönen Abend.
Ebenso. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.